morgen ist, wenn Träume auf dem Altar gelegt werden müssen, geopfert werden müssen, auf Deutsch gesagt. So, das ist mein Thema. Aber zuerst lade ich dich ganz herzlich ein, komm in die nächste Gottesdienste hier im Haus. Das nächste Thema wird sein am Mittwoch. Auf die Reaktion, auf deine Reaktion kommt es an. Nicht wie wir denken, also was sein sollte, nein, sondern was der Herr in unserem Leben alles bestimmt und wie das so nacheinander abläuft. Auf die Reaktion kommt es an. Dann am Freitag wird es das Thema sein, die Begleiterscheinungen der Nachfolge Jesu. Was ist es, wenn du ein Nachfolger Jesu bist? Was sind die Ergebnisse der Nachfolge, die Resultate? Und am Samstag, Gott gibt uns eine zweite Chance. Und das ist immer schön zu wissen, ich bin nicht verloren. Und ich möchte sagen, er gibt mir nicht die zweite Chance, er gibt mir die 20. Die 30. Und immer wieder fängt Gott von vorne an. Da liege ich manchmal auf dem Boden, dann sage ich, Herr, ich bin fertig, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann sagt der Herr, komm, steh auf und wandle und geh vorwärts und fürchte dich nicht. So, der Herr ermutigt uns. Wie oft hat er seine Jünger ermutigt? Wie oft wollten sie weggehen? Und er fragt sogar noch seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Die waren bereit wegzugehen und Jesus wäre bereit, auch sie laufen zu lassen. Aber nein, er ist seinen Jüngern nachgegangen. So, am Sonntag, nächsten Sonntag, so Gott will, und wir leben, und wir haben ja nicht unser Leben in der Hand, da wird das Thema sein, lebe ein erstklassiges Leben. Du kannst auch zweitklassig leben, drittklassig. Du kannst sagen, ja, ich möchte arm sein. Weißt du, das, was du dir wünschst, das wirst du bekommen. Das, was du glaubst, das wird kommen. Das, was du dir vorstellst, das, was du hoffst, denn nach deinem Glauben wird es geschehen. Egal, was es ist. So, wenn dein Traum auf dem Altar liegt, wenn deine Vision nicht verwirklicht wurde, wenn man die Verheißung nicht erlangt hat oder wenn man das Ziel nicht erreicht hat oder das Ziel verfehlt hat. Und wie oft haben wir das Ziel verfehlt? Weißt du, Sünde, was ist eigentlich Sünde? Vom Griechischen her würde Sünde heißen, das Ziel verfehlen. Aber vom Hebräischen ist Rebellion gegen Gott. Und das sind zwei große Unterschiede. Das Ziel verfehle ich so oft, ich schieße, aber ich kann wieder korrigieren. Das nächste Mal schieße ich dann richtig mit meinem Pfeil und Bogen. Also, das Ziel verfehlen. Und wie oft verfehlen wir unser Ziel? Wir fangen gut an, haben große Freude, Enthusiasmus und dann merken wir, wir können das Ding nicht ausführen. Oder die Kraft reicht uns nicht dazu. Oder wenn man seine Träume plötzlich irgendwie auf dem Altar legen muss. Ich weiß nicht, ob du so einen Traum hast. Ich möchte den Idealmann, die Idealfrau, die Idealkinder, die Idealarbeit, die Idealgemeinde. Und du merkst plötzlich, nee, das ist alles ganz anders, als ich erwartet und ganz anders, als ich gedacht habe. Und da ist überhaupt nichts von diesen Idealen da. So. Oder manchmal, du fängst gut an und ich möchte ein paar Bilder aus der Bibel nehmen. Da Moses wird von Gott berufen, du sollst mein Volk führen und Gott ist mit Moses und Gott segnet den Moses und der Herr bestätigt ihn beim Pharao, bestätigt bei den Kindern Israel, er zieht durch das Rote Meer und dann macht er Murks. Irgendwo einmal, anstatt dass er zum Felsen redet, schlägt er den Felsen. Ihr kennt ja diese Geschichte. Und dann sagt Gott, mein Kind, du hast mir nicht gehorcht, kommst nicht rein. Du kannst das Land angucken von Ferne, aber du kommst nicht in das gelobte Land. Und das ist manchmal schwer, weißt du, ein Leben lang Gott gedient zu haben und man schafft nicht, ins gelobte Land zu kommen. Aber ich darf dir ein Trostwort geben mit Jesus. 1000, 2000 Jahre danach, mit Jesus ist er auf dem Karmel und sie unterhalten sich mit Elia und so weiter und die Jünger hören zu. Also mit Jesus erreichen wir letztendlich doch unser Ziel, aber wir müssen manchmal unsere Ziele, unsere Träume, unsere Visionen auf dem Altar legen. Gott hat zum Beispiel mit Israel so ein Trouble gehabt, dass er sagte, ich will das Volk aus dem Buch des Lebens tilgen, ich will das Volk vernichten. Moses, mit dir will ich Geschichte machen. Dann sagt Moses, nein, Gott, nimm mich lieber aus dem Buch des Lebens und behalte das Volk. Weißt du, du siehst also, er opfert sich auf, aber Gott sagt, nein, lass es bleiben. Wir verstehen manchmal Gottes Wege nicht. Unsere Wege sind nicht Gottes Wege, unsere Gedanken sind nicht Gottes Gedanken. Und wir müssen öfters mal unsere Träume auf den Altar legen. Es gibt so viele unerfüllte Träume, unerfüllte Wünsche, unerfüllte Ideale, unerfüllte Gebete. Ich weiß nicht, ob du sowas hast. Du hast gebetet, gebetet und gebetet, unerfüllte Berufungen. Du spürst, Gott hat mich dazu berufen, dazu habe ich die Fähigkeit. Und plötzlich, alle Türen sind zu. Keiner mag dich mehr, keiner braucht dich mehr. Dann wirst du nachher alt und grau und dann kannst nichts mehr. Und so geht das Leben dann an dir so vorbei. Träume sind so die letzten Reste aus dem Paradies. Das sind Träume, ich träume und ich denke, das ist der Idealzustand und das erreichst du nicht. Ich musste eine DDR-Größe beerdigen und das werde ich nie vergessen. Zuerst einmal war für mich ein Schock, was sagst du dazu? Und ich durfte alles sagen als Pastor bei dieser Beerdigung. Bloß, ich muss nur einen Satz sagen, er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Und bin nach Hause gegangen und habe mich gefragt, Johannes, gibt es überhaupt Menschen, die seine Ideale verwirklichen können? Gibt es Christen, die ihre Ideale verwirklichen können? Wir haben geglaubt und wir haben gehofft, er würde Israel erlösen, die Emmaus-Leute. Und was ist dabei rausgekommen? So, Träume auf dem Altar legen. Ohne Altar haben wir immer Fiasko. Das typische, guck mal das Leben von Abraham, wo er keinen Altar hatte, hat er nur Probleme gehabt. Seine Frau wurde gestohlen ihm, er muss lügen und hat Probleme, weil kein Altar da war. Oder die Kinder Israel in Babylon, die hatten keinen Altar. Und wenn wir keinen Altar haben, was es auch immer ist, die Katholiken in Bayern, also ich bin in Bayern eine Zeit lang gewesen und gelebt, und die Katholiken haben dort einen Herrgottswinkel. Weißt du, so eine Ecke, wo der Heiland ist oder Mutter Maria oder was weiß ich, oder ein Kreuz, ein Herrgottswinkel. Viele Christen, die ich kenne, die haben so einen Altar, wo sie sich hinknien, offene Bibel, eine Kerze und wo sie dann ihre stille Zeit verbringen, so die Kammer. Also, und ich denke an unseren alten Bruder Bruno Bese, der hat immer so sein Kniekissen gehabt, weil er ja nicht ganz so runterkam und dann hat er sich hingekniet und hat seinen Gott angebetet. So ein Herrgottswinkel. Die Frage ist, haben wir so einen Herrgottswinkel? Und wichtig ist, dass wir auf diesem Herrgottswinkel unsere Probleme, unsere Lasten, unsere Sünden hinlegen. Das ist gut. Aber auch die Träume und die Illusionen und die Visionen, die Wünsche, auch die soll dort geopfert werden. Alles, was nicht auf dem Altar ist, macht uns Probleme und macht uns zu schaffen. Bringt uns Ärger, Spannungen und Stress. Also leg alles auf dem Altar, was dir zu schaffen macht. Einfach dort hinlegen. Gott will, dass wir unsere Träume, unsere Ideale ihm opfern. Und dann kriegen wir von Gott wieder die Sache ganz anders zurück, also gesegnet. Ich denke nur an Moses, den Jungen, oder der hieß nicht Moses, vielleicht hat er einen anderen Namen gehabt, egal. Die Jochebed hat das Kind sich erbeten und sie konnte das Kind eine Weile bewahren, beschützen und so weiter, aber dann musste sie dem Nil übergeben, in die Hände Gottes sozusagen legen. So, also überlebt er oder überlebt er nicht, was passiert? Und sie hat zwar ein bisschen als Mensch mitmanipuliert, so wie wir auch manchmal bei Gebeten und unseren Träumen versuchen, auch so ein bisschen zu manipulieren. Also, wenn die Königin baden geht, da werde ich das Kind ins Wasser legen. Und dann werde ich die Miriam dort an die Ecke hinstellen, die soll aufpassen. Und wenn dann das Kind rausgeholt wird, dann wird sie sagen, du, ich kenne eine Amme, die jetzt gerade stillt und so weiter, die könnte auf das Kind aufpassen. So menschlich. Aber dann, Jochebed hat nicht mehr mitgemacht. Und sie hat sich dann zurückgezogen und dann Gott überlassen. Gott, mach du das jetzt mit dem kleinen Knirps. Lass die Sache jetzt in deine Hände sein. Und was passiert? Und plötzlich kommen Soldaten und bringen das Kind zu ihr und sagen, du, könntest du das Kind nicht großziehen? Und die hat lange gebraucht, bis das Kind entwöhnt wurde. In der Antike, im Altertum bei Israeliten, manchmal ging es bis 12 Jahre, bis das Kind entwöhnt wurde. Also wenn ich das Kind von den Soldaten bekomme, sie hat sogar das Geld bekommen, wurde bezahlt dafür, sie wurde beschützt und sie wurde bewacht, weil sie jetzt einen Prinzen großziehen soll. Aber zuerst einmal Gott übergeben. So viele Menschen möchten gesegnet werden, aber sie vertrauen Gott nicht die Sache an. Legen Gott nicht auf dem Altar, in dieses Körbchen, was es auch immer ist. Und du kriegst in einer anderen Form zurück, wenn du es Gott abgegeben hast. Dein Herzenswunsch und was es auch immer ist. Opfer ohne Altar ist wertlos. Wir brauchen Altäre. Und das Erste, was der Mensch überhaupt hatte, nach der Vertreibung aus dem Paradies, er baute Altäre. Und da gab es zwei Leute, Kain und Abel. Und ihr wisst ja, wie die ihre Altäre bauten. Abel baute ein Altar und opferte ein Tier, ein Lamm wahrscheinlich. Und Kain baute auch ein Altar. Er nahm gleich das nächstbeste. Und du siehst, Gott will bestimmte Art von Altäre haben, wo Blut fließt. Opfer ohne Blut ist wertlos. Gebete ohne Blut sind wertlos. Also braucht Opfer, also bringen Sie dann diese Opfergabe. In 3. Mose Kapitel 1, Vers 2 heißt es, wenn jemand von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, wenn jemand den Wunsch hat und will, dann soll es mit dem Herzen tun. Und nicht nur das nächstbeste. Oh ja, der liebe Gott kann mit dem Ramsch auch zufrieden sein. Nein, Gott will das Allerbeste von uns. Und dann bringen wir es ihm und übergeben es ihm. Opfer sind immer freiwillig, wenn jemand eine Opfergabe bringen will. Keiner wird gezwungen. Kain ist nicht gezwungen worden, Abel ist auch nicht gezwungen worden. Aber sie wollten, wenn jemand will. Es gibt Menschen, heidnische Menschen, wie der Naaman in der Bibel, 2. Könige 5, der wird gesegnet, geheilt und dann will er auch ein Opfer bringen. Aber der hat es nicht kapiert, was es ist. Diese Altäre müssen von Gott bestimmt werden. Und er bringt dem Propheten die Gabe an die falsche Adresse. So viele Menschen opfern den Propheten oder wem auch immer und er sagt, danke, das will ich nicht, dieses Opfer, das kannst du behalten, mit nach Hause nehmen. Dann sagt, ich möchte lieber Erde mitnehmen und ich möchte nach Hause gehen und so weiter und dort meinen Gott anbeten. Viele Menschen, die bringen Wasser aus dem Jordan mit nach Hause oder heilige Erde aus gelobtem Land und so weiter und sagen, ich möchte Gott anbeten. Wir beten nicht Erde und wir beten nicht Wasser an, wir beten den lebendigen Gott und Gott zeigt uns, wo der Altar stehen muss, in welche Ecke. In welche Ecke in unserem Leben der Herrgottswinkel ist. Lass mich bayerisch sprechen. So, Gott zeigt uns und wir brauchen einen Altar. Und du musst wissen, wo bringst du dein Opfer? Du kannst nicht dein Opfer irgendwo hinbringen, zu irgendjemand. Da selbst hat Gott zum Elia gesagt, habe ich befohlen, den Raben dich zu versorgen. Da selbst, der Zehnte, wo gehört der Zehnte hin? Nicht irgendwo in eine Gemeinde, sondern in dem Kornhaus, in mein Kornhaus, was es auch immer ist. Da, wo du Speise bekommst, da, wo du genährt wirst, da, wo du geistliche Kraft bekommst, da, wo dein Zuhause ist, dort sollst du deinen Zehnten hinbringen und hintragen. Und da selbst hat Gott dann den Segen versprochen und da will ich die Fenster des Himmels auftun und da will ich den Fresser fernhalten und was auch immer so ist. Gott begegnet uns immer am Altar und du musst rausfinden, wo ist mein Altar? Was das auch immer ist jetzt. Du weißt jetzt immer noch nicht, was auf diesen Altar alles hinkommt. Aber Gott hat mir ein paar Dinge gezeigt, die ich mit euch teilen möchte heute Morgen. Und weißt du, es geht nicht ums Opfer, groß oder klein. Es geht, dass wir am richtigen Platz das Richtige opfern. Das, was Gott bestimmt hat. Du kannst nicht raussuchen, ich opfere jetzt 1.000 Euro. Nein, Gott will den Zehnten haben. Der will keine 1.000 Euro haben. Der will deinen Zehnten haben, egal wie viel das ist. Und du wunderst dich, warum du den Segen nicht bekommst, wo du doch so große Opfer bringst oder wo du so viel für den Herrn arbeitest oder wo du so geistlich bist und so volle Anbetung. Weißt du, auch die Anbetung muss seinen Platz haben, wo wir den Herrn anbeten. Du kannst Gott nicht überall anbeten. Das ist oft, und die Israeliten beteten an den Höhen Gott an und Gott sagt, tut ab die Höhen. Wir denken, wenn wir auf einem großen Platz ganz hoch oben weit sichtbar sind und Gott anbeten, das kommt bei Gott an. Vergiss es, das ist Schmarrn auf Deutsch gesagt. Gott sagt, ich bestimme den Ort, wo ich angebetet und gelobt und gepriesen werde. Und viele wundern sich, ja, wir beten so viel, wir arbeiten so viel, aber sie haben keinen Altar. Sie haben keinen Altar, keinen heiligen Platz, keinen Ort, wo Gott befohlen hat. Jeder muss es selber rausfinden. Und für jeden ist was anders. Und Gott begegnet jedes Mal auf einer anderen Art und Weise. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, der älteren Bruder, der erzählt, oh, Gott ist mir begegnet unter der Neckarbrücke. Und ist begeistert und wir erzählt, Gott ist begegnet, er hat dort mich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und da geht ein junger Bruder, der das Zeugnis hört, der geht hin und betet den ganzen Tag unter derselben Brücke. Und dann kommt zurück und sagt, Otto, da ist nichts passiert. Gott muss uns selber zeigen, unter der Brücke, auf den Berg oder dort im Tal oder wo auch immer das ist. Du kannst nicht etwas nachäffen und etwas nachahmen, das ist vom Teufel. Und er war so verärgert, so verbittert, dass er sogar zeitlang nicht in den Gottesdienst kam. Gott hört mich nicht, Gott versteht mich nicht. Ich habe den Herrn gesucht von ganzem Herzen, genauso wie der andere, der Alte. Nein, aber Gott hat ihm gesagt, geh unter der Brücke und demütige dich. Viele nehmen sogar heilige Erde heim, was auch immer, den ganzen Spuk und denken, das wird der Segen sein. Wir sind da so heidnisch oft. Wir plappern wie die Heiden. Wir denken, wenn wir viele Worte machen, wird der liebe Gott uns schon hören. Vergiss es. Ohne Opfer, ohne Altar ist wertlos. In Maleachi Kapitel 3, wenn du das liest von Vers 8 bis 12, er sagt, womit betrügen wir dich? Und dann sagen wir Zehnten und Abgaben, was das auch immer ist. Ihr seid dem Fluch verfallen. in 5. Mose 28, 15. Und ihr betrügt mich doch weiter. Ihr merkt, das klappt nicht, das funktioniert nicht. Und ihr tut es immer so weiter. Wir müssen aufhören, weil wir merken, da ist kein Segen, da passiert nichts. Da müssen wir Stopp sagen und müssen fragen, Herr, was willst du eigentlich? Wie geht's jetzt weiter mit dir? Da heißt es hier weiter, bring den Zehnten in mein Vorhaus, Vorratshaus, damit Nahrung vorhanden ist. Und dann stellt mich auf Probe, spricht der Herr, und wartet, ob ich euch nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen in Übermaß herabschütte. Und dann sagt Gott, ich will alles fernhalten und ich will euch segnen und mit euch sein. Wenn du das Richtige im richtigen Augenblick tust, Kairos. Kairos, das ist so wichtig, das Richtige im richtigen Augenblick tun. Auch Gott gegenüber. Gott ist nicht interessiert, dass wir viel tun oder dass wir alles Mögliche tun. Gott will, dass wir das Richtige im richtigen Augenblick tun. Da ist der Segen verheißen. So, du weißt es ja, um was es geht. Ich will da nicht viel sagen, aber deshalb finde deinen Altar. Wo soll dein Altar stehen? Wo soll dein Altar stehen? Wie willst du den Segen Gottes empfangen? Gott gibt uns ganz klar Anweisungen, wo, was, wann, wie, wem gegeben wird. Weißt du, manchmal ist es verrückt. Weißt du, du willst gesegnet werden. Mir ist es schon so oft passiert und plötzlich sagt der Herr, gib dem 20 Euro. Verstehst du, und ich denke nicht dabei. Ich habe schon meine 20 Euro schon geopfert, aber plötzlich sagt er, gib hier. Und sogar jemand, wo man gar nicht denkt, oder der ist doch kein Diener Gottes, kein Evangelist, kein was weiß ich, du weißt nicht mal, ob er in Not ist. Und du gibst ihm und sagst, nimm es, brauchst kein Danke sagen, gar nichts, das Gott hat mir Gott gezeigt. Und dann nach Jahren kommt er, weißt du, was du an mir getan hast? Du hast meinen Glauben gestärkt. Du hast mich ermutigt. Und diese Person hat hier auch mitgeholfen, das ganze Haus zum Teil renovieren, weil er als Dankbarkeit sich besonnen hat. Einfach, du hast mir etwas mal in die Hand gedrückt, etwas gesagt, ohne zu denken, aber ich war in großer Not und ich habe Gott gesagt, Gott, wenn du mich lieb hast, zeig mir deine Liebe. Auch wenn es wie 20 Euro waren. Gott ermutigt uns, Dinge zu tun, manchmal verrückte Sachen. Du brauchst einen Altar, wo Gott einfach dir sagt, tu das. Und wehe dir, wenn du das nicht tust. Du kannst sogar große Sachen kaputt machen und zerstören. Deshalb höre auf seine Stimme, was er euch sagt oder was er uns sagt. Im Neuen Testament, was haben die im Neuen Testament, wo haben die Christen da ihren Altar gehabt? Die haben keinen Zugang mehr zum Tempel gehabt, die mochte man nicht mehr im Tempel, die wurden da ausgestoßen vom Tempel und denen wurde verboten, den Tempel vielleicht zu betreten, aber sie haben Gott freudig gegeben und geopfert. Sie brachten die Gaben, was sie hatten, den Aposteln zu Füßen. Ich muss es vorstellen, sie haben in der Gemeinde gebracht, Aposteln, macht ihr, was ihr wollt. Macht ihr, was ihr wollt damit. Und so weiter. Wenn jemand eine Gabe geben will, du solltest dir vom Herrn dir zeigen lassen, wo das ist, und du solltest nicht nachmachen. Der Ananias und Sapphira, die dachten, ja, guck mal, der hat es gegeben, und der hat gegeben, und wieder gelobt worden ist, ein Applaus wieder, Halleluja, der hat wieder was gespendet. Und die denken, die können auch nachmachen. Und dann übertreiben sie noch, und dann müssen sie den Geist sogar noch aufgeben. Also letztendlich, jede Übertreibung, jede falsche Aktion ist nicht von Gott. Wir müssen vom Herrn den Impuls bekommen, tu das und dann wehe dir, wenn du das nicht tust. Dann wird das Opfer hundertfach geholt. Ich weiß es eins aus meinem persönlichen Leben. Als ich habe vom Herrn irgendwo mal bekommen, das hat mir niemand gelehrt, niemand gepredigt, aber ich lese in der Bibel, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich probiere es mal, den Zehnten zu bringen. Und habe auch den Zehnten gebracht, als Auszubildende. Und damals haben wir 75 D-Mark bekommen, so in der Lehrzeit. Oder 55 zuerst einmal. Und so fängt man das an. Und davon Zehnten zu geben, das ist schon viel Geld. Und ich habe den Zehnten gegeben und Gott vertraut, ein paar Monate, aber dann habe ich irgendwas kaufen wollen und das hat mehr gekostet als so und so weiter. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, nächsten Monat gebe ich dir den Zehnten. Und nächsten Monat war es noch weniger da. Und da kam wieder was dazwischen. Und ich habe eines festgestellt, ich habe gesagt, Gott, es tut mir so leid, ich habe dir versprochen, den Zehnten zu geben, aber ich schaffe es nicht. Und weißt du, was passiert ist? Der Teufel hat mir das Zehnfache geholt. Da das Zehnfache geholt, nicht den Zehnten, sondern das Zehnfache. Da habe ich einen Unfall gehabt, Hosen zerrissen, mein Moped, damals habe ich noch ein Moped gefahren, zerstört oder ruiniert, die Reparaturen, das alles miteinander, hat 10-mal so viel ausgemacht, als wenn ich den Zehnten da gegeben hätte. Und noch Ärger. Und einen Gockel habe ich noch überfahren. muss ich sogar den Bauer ersetzen und so weiter. Und da habe ich eines gemerkt, was es heißt, Gott gehorsam zu sein. Wenn du ein Gelübde machst, bleib bei diesem Gelübde. Das ist ein Altar. Du versprichst Gott etwas. Man muss lernen, das Opfer auf Gottes Altar zu legen, was es auch immer heißt. Weißt du, diesen Ort muss Gott und einem zeigen. Der Altar ist ein Platz, wo dem Herrn geweiht ist, wo dem Herrn heilig ist. Ich will eine Geschichte erzählen. Heute werde ich zwei Geschichten erzählen aus der verfolgten Kirche, aus Russland aus. Und ich kenne diese Hintergründe, ich kenne auch einige dieser Leute, die ich euch hier weiterbringe. Ein Gefangener in Russland hatte die Erlaubnis gehabt, 3 Tage Besuch zu empfangen. So in der, du weißt ja, unter Stalin und dann Gorbatschow und dergleichen. Und seine Familie zu empfangen. Und die Familie kam und besuchen diesen Häftling dort im Lager. Und nach 10 Minuten kommt der Offizier und sagt, Schluss damit, es reicht. Aber die haben noch drei Tage Zeit gehabt. Die haben nur den ersten Tag besucht. Und dann fassen sie sich an die Hände, die Geschwister, beten miteinander und danken Gott für diesen Tag, dass sie die 10 Minuten zusammen sein konnten. Und dann opfern sie und sagen, lieber Gott, und die 2 anderen Tage, die uns noch zustehen, die legen wir jetzt auf dem Altar und wir opfern dir und sagen dir Dank, dass wir die Genehmigung hatten, aber wir haben das nicht bekommen. Oder ich habe das nicht bekommen, diese 2 anderen Tage. Sie legen es auf dem Altar. Ein paar Tage später kommt der Richter und fragt, wie war ja der erste Tag? Und der Bruder sagt, es war wunderbar, aber die 2 anderen Tage haben wir Gott auf dem Altar gelegt, die nicht erfüllt worden sind, die der Offizier uns nicht erlaubt hat und so weiter. Das hat der Richter nicht verstanden, wieso? Wie habt ihr Gott das auf dem Altar gelegt? Ist auch egal. Aber was mich beschäftigt hat, ist eigentlich, weißt du, wir müssen Dinge, die wir nicht bekommen, Gott auf dem Altar legen. Gott wird für uns sorgen. Und ich kenne diesen Bruder sehr gut, ist jetzt beim Herrn Jesus inzwischen, war auch ein paar Mal drüben in der Gemeinde, hat uns besucht und ist ein Bischof in Christus gewesen, hat 1800 Untergrundgemeinden betreut. Er hat dieses erlebt. Verstehst du, nur seine Frau hat... Der war 28 Jahre im Gefängnis insgesamt in seinem Leben und seine Frau auch noch eine ganze Menge. So, und aber Gott hat ihn gesegnet. Der hat Gorbatschow überlebt, der hat Stalin überlebt, der hat viele anderen auch überlebt. Und Gott hat Gnade geschenkt, dass er dann ein Bischof wurde und Gemeinden gründen konnte. Aber das ist die Treue Gottes. Manchmal musst du durch die Hölle gehen. Wir haben die 2 anderen Tage Gott auf dem Altar gelegt, nicht bekommen. Gott auf dem Altar legen, das heißt ihn wieder zurückgeben, was er uns gegeben hat und was wir nicht bekommen haben. Was er dir versprochen hat, was er dir verheißen hat, wieder auf dem Altar legen. Nimm, lieber Gott, das wieder zurück. Das geben wir dir zurück mit bestem Dank. Wir sollen treue Diener Gottes sein und freudig opfern. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das gilt nicht nur fürs Geld, sondern für alles andere. Unser Leben soll dem Herrn geweiht sein. Das heißt, wir sollen freudig das tun, was Gott uns erlaubt. Und das andere, was wir nicht tun können, was wir nicht schaffen, aus welchem Grund auch immer, was er uns vielleicht ja anvertraut hat, befohlen hat, aber wir schaffen es nicht. Die Türen sind zu, Leute helfen uns nicht oder machen nicht mit. Das geben wir Gott auf dem Altar wieder ab und sagen, lieber Gott, nimm das wieder, das ist jetzt in deine Hände. Ich habe den guten Willen gezeigt, ich war ehrlich, ich wäre bereit gewesen, so, aber die Umstände waren eben so. Und auf dem Altar legen. Weißt du, wir nehmen uns manchmal viel vor. Petrus wollte für den Herrn sterben. So wie du und ich manchmal. Herr, wenn es sein muss, ich gehe durch die Hölle mit dir oder für dich. Petrus wollte für den Herrn sterben. Und was ist passiert? Er hat so viel Fehler gemacht, schlug dem einen das Ohr ab, verleugnet den Herrn 3-mal. Unsere Wünsche, weißt du, stimmen oft nicht mit den Wünschen Gottes überein. Wir nehmen uns vor, Herr, wenn dich alle verlassen, ich nicht. Und wir machen trotzdem Fehler dann. Dumme Fehler, große Fehler. Aber das Schöne dabei ist, der Herr repariert unsere Fehler. Plötzlich nimmt der Herr das Ohr von Malchus, klebt an und sagt, geh hin in Frieden. Und das hat er nimmer vergessen. Und Petrus, dann, nachdem er versagt hat, arbeitet Gott ihm auf und möbelt ihn wieder auf und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Hast du mich lieber wie die anderen? Und dann sagt der Herr, du weißt alles. Das ist Gott auf dem Altar zu legen. Du weißt alles. Ich will, aber ich kann es nicht. Und heute möchte ich die Botschaft in dieser Art weiterbringen. Du willst, aber du schaffst es nicht. Du willst dich nicht blamieren vielleicht oder du willst irgendwie nicht, dein Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach und das Fleisch muss geopfert werden. Auf dem Altar das Fleisch. Ich will, aber Herr, die Mittel reichen nicht aus, die Möglichkeiten sind nicht da. Du willst, aber du schaffst es nicht. Wir machen Gott Versprechen Und oft ist es so, wir halten kein Versprechen oder können nicht die Versprechen halten. In der Bibel heißt es einmal, du sollst nicht schwören. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Aber schwören, sich festlegen. Und viele Christen versündigen sich an Festlegungen. Die legen sich an etwas fest. Herr, wenn du mir das und das gibst, dann gehe ich bis nach Afrika. Dann werde ich auf die Bibelschule gehen. Dann werde ich missionieren. Und dann werde ich dir dies und jenes tun. Der Geist ist willig, aber das Fleisch muss geopfert werden. Am Altar entscheidet sich, ob du aufrichtig bist. Und Gott prüft dich. Und Gott stellt den Altar. Und jetzt kommt das Opfer drauf oder kommt das Opfer nicht drauf? Kain und Abel. Die Opfer entscheiden über den Ausgang der Geschichte. Der eine wird angenommen und der andere wird nicht angenommen. Der eine bringt Blutopfer, was es auch immer heißt. Weißt du, das Herz wird geopfert. Und nicht nur Kräuter und so ein bisschen ein paar Kürbisse oder ein paar Zucchinis. Weißt du, wenn du Gott etwas versprichst, Gott erwartet, dass du es hältst. Eine andere Geschichte, auch in Russland passiert. Ein Bruder arbeitet in einem Kolchos und dieser Kolchos ist sehr erfolgreich und er kriegt sogar einen Lottoschein, also was zum Gewinnen, von der Firma, also vom Kolchos. Und die Frau, sie sind Gläubige, sie sind Christen. Und die Frau sagt, hör mal, wir spielen, Glücksspiele sind verboten in der Bibel, wir spielen keine Glücksspiele, Lotto oder was weiß ich da, oder Lotterie, wir spielen nicht, wirf weg. Dann sagt der Mann, weißt du, wenn wir gewinnen, wir können die Hälfte dem Herrn abgeben. Und dann behält er den Los, holt wieder den Los aus dem Mülleimer, was er weggeworfen hat. Wir können ja die Hälfte dem Herrn abgeben. Und was ist passiert? Sie haben tatsächlich gewonnen, ein Moskwitsch, ein Auto. Und das Auto, sie hätten jetzt das Auto verkauft. Sie haben sich festgelegt, die Hälfte werden wir dem Herrn geben. Also wir machen nur dieses Spiel mit und wir geben die Hälfte dem Herrn. Und wir können das Auto verkaufen, aber nein, der Herr hat uns das Auto gegeben, haben sie das Gott für das Auto gedankt und haben vergessen, ihr Gelübde. Bezahl dem Herrn dein Gelübde, steht in der Bibel. Hör gut zu, merkt ihr das. Und was ist passiert? Wahre Geschichte. Was ist passiert? Weißt du, dann kommen die Versuchungen und Satan versucht uns. Versucht uns. Ja, das Auto kannst du behalten, wir brauchen jetzt. Jetzt können wir, kann die ganze Familie zur Versammlung gehen. Weißt du, was da so alles rauskam? Und wir können dann hinfahren, dorthin fahren und dorthin fahren und dergleichen. Und sie behielten das Auto für sich. Und die Geschichte hat ein schreckliches, tragisches Ende. Ein Monat später passiert ein schwerer Unfall mit dem Auto. Die Frau stirbt an der Stelle und der Mann ist ein Krüppel. Das ist das Ergebnis. Weißt du, wenn du Gott was versprochen hast, tu es. Oder lass es bleiben. Versprich nichts. Es ist besser, nichts zu versprechen. Also, ich will jetzt nicht die Geschichte richten oder wie auch immer und Richter spielen, es steht mir nicht zu. Aber ich will nur eines sagen, womit betrügt ihr mich? Gott wird betrogen. Wir versprechen Gott, dass die Hälfte vom Lottogewinn gehört dir. Oder von diesem Lotteriegewinn. Wer Gott ein Versprechen gegeben hat, der soll nicht zögern zu erfüllen. Auf dem Altar. Du hast einen Traum und Gott hat deinen Traum erfüllt und jetzt macht es. Wer Gott was versprochen hat, ein freiwilliges Opfer, du musst es dir nicht. Dieses Ehepaar hätte nicht versprechen können. Die hätten sagen können, gut, wenn wir gewinnen, behalten wir das Auto für uns. Wenn nicht, ist das auch okay. Das wäre auch alles in Ordnung gewesen. Weißt du, aber viele sprechen so leichtsinnig. Herr, wenn du mich segnest, wenn du mir hilfst, wenn du meinen Wunsch erfüllst und du verspürst vielleicht einen Wunsch in dir, Gott opferte seinen Sohn. Er hat es versprochen und er musste opfern. Da blieb nichts anderes übrig. Und er hat die Wahl gehabt, also seinen Sohn nicht auf die Erde zu schicken. Und das Kreuz war dieser Altar, auf dem Jesus geopfert wurde. Jesus im Garten Gethsemane schwitzt Wasser und Blut. Weißt du, dort wollte der Teufel, dass er stirbt. Unter irgendeinem Feigenbaum. Aber nein, Gottes Wille und Gottes Plan war, dass er auf Golgatha stirbt, am Kreuz. Denn das Wort vom Kreuz soll nachher später die Botschaft sein, die Erlösung. Gott erwählt die Altäre und du kannst nicht raussuchen, ich möchte hier im Garten sterben und ganz schön beerdigt werden unter dem Feigenbaum. Satan wäre recht gewesen, wenn er dort gestorben wäre. Aber Jesus sagte, das ist nicht der Wille des Vaters. Ich möchte nur auf dem Altar liegen, wo Gott sich erwählt hat. Das ist das Kreuz. Und was in der Bibel heißt, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das Kreuz war die göttliche Bestimmung. Der Altar für Jesus. Ein anderes Opfer hätte Gott nicht gefallen. Er hätte es auch einfacher machen können. Ein anderes Opfer hätte Gott nicht befriedigt. Ein anderes Opfer hätte Gott nicht versöhnt oder die Menschheit mit Gott versöhnt. Es war das Kreuz. Das Symbol, das Kreuz, also in jeder Form. Wer ein Opfer bei Gott, zu Gott bringen möchte und dass sein Opfer ankommt, der muss immer wieder fragen, Herr, was ist dein Wille? Wo soll ich das Opfer bringen? Wo soll ich das Opfer bringen? Weißt du, so eine Rakete, wenn die starten will und in den Weltraum fliegen will, braucht eine Startrampe. Und da kann es nicht einfach von irgendeinem Bahnhof da in die Luft fliegen. Es braucht den richtigen Platz, richtigen Ort. Und so ist auch für dieses Göttliche, wenn unser Opfer, unsere Gabe zu Gott ankommen muss und dass wir wieder ein Feedback haben wollen und wieder gesund nach Hause kommen wollen, müssen wir vom richtigen Platz, da brauchen wir die richtige Startrampe. Der Altar muss auch von Gott akzeptiert werden. Es gibt nicht alle Altäre. Elia baute dem Herrn einen Altar nach der Vorschrift, wie Gott vorgeschrieben hat, aus unbehauenen Steinen. Wir würden natürlich einen Ziegelaltar bauen, so wie die Heiden das manchmal getan haben. Wir würden nach unserer Form so einfach wie möglich, aber Gott sagt, aus unbehauenen Steinen, was es auch immer heißt. Ich will jetzt nicht aufs Detail eingehen von diesen Steinen. Gott hat einen Plan und eine Idee, wenn er darüber spricht. Oder auch beim Opfer. Gott will ein Blutopfer haben und nicht nur Gemüseopfer. Weißt du, wir müssen Dinge Gott bringen, die Gott von uns erwartet oder die wir ihm versprochen haben. Jesus, du hast mein Leben, hier bin ich, segne mich. Und dann kommt er. Ich werde nie vergessen, ich habe in Heilbronn eine liebe Schwester gehabt, eine typische Schwäbin. Und weißt du, wenn die gesungen hat, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein, die fällt fast nach rückwärts. Was ist so hingebungsvoll. Und was passiert? Wir machen dann Hausbibelkreise in der Gemeinde und sie wohnen so zentral dort in der Gegend, Bushaltestelle vor der Haustüre. Und so weiter. Und ich sehe sie noch, wie sie da steht. Alles will ich Jesus weihen. Nichts mehr will ich nennen mein. Dann sage ich, Schwester, du könnten wir in deinem Hausbibelkreis beginnen. Das liegt so günstig, so verkehrsgünstig. Dann sagte Bruder Matutis, was fällt dir ein? Wir haben erst frisch einen Perserteppich gekauft. Ich habe gesagt, das ist egal. Wir wollen ja in deinem Haus eine Versammlung anfangen. Und du hast ja gesungen, alles will ich Jesus weihen. Und jetzt kommt es. Und weißt du, was die dumme Gans gemacht hat? Tut mir leid, Gott segne sie. Als der erste Hausbibelkreis war, da hat sie den Perserteppich umgedreht. Wenn die das gewusst hätte, dann geht erst recht kaputt, der Perserteppich. Ich habe gesagt, ich bin Pastor, ich kann dich aus der Gemeinde ausschließen, du gehorchst nicht, also was will ich mit dir dann anfangen? Weißt du, sie tat es, aber mit Widerwillen. Und wir haben nur einen Hauskreis gemacht und dann kein zweites mehr. Weil das bringt keine Ehre für den Herrn. Alles will ich Jesus weihen. Singt nicht so schmalzig. Dein Herz muss dabei sein. Und dann egal, ob Perserteppich oder nicht. Und ich habe einen anderen Fall gehabt. Einen anderen Fall haben wir in der Gemeinde gehabt. Weißt du, wird ein Missionsopfer aufgerufen. Da sollte eine neue Arbeit in Saarland angefangen werden, also für das Reich Gottes eine Evangelisation stattfinden. Der Evangelist wäre bereit, dort war keine Gemeinde in dieser Art und Form und wir wollten dort eine Gemeinde anfangen. Dann wurde ein Opfer aufgenommen und da war eine Schwester, die hat für den Perserteppich, früher war Perserteppich was Besonderes, was Großartiges, das wollten die schwäbische Hausfrauen haben. So ein Perserteppich. Sie hat gespart für den Perserteppich und sie hatte das Geld parat. Und dann kommt sie betend mit Tränen in Augen. Ich hätte gerne einen Perserteppich, aber weil es jetzt ein Missionsaufruf ist, ich möchte meinen Perserteppich für die Mission opfern. Und sie hat es für die Mission geopfert und wisst ihr, was passiert ist? Dort sind mehrere Gemeinden gleichzeitig entstanden und etwa 14, 15 Pastoren von der Gemeinde Gottes sind dort rausgekommen aus dieser Arbeit. Und jetzt hat sie ihren Perserteppich im Himmel. Halleluja. Jetzt hat sie ihren Perserteppich im Himmel und sie hat es nicht gebraucht hier auf Erden, diesen Perserteppich. Aber Gott hat das Opfer angenommen. Mit Tränen. Opfer kommt immer mit Tränen. Weißt du, da drehst du ein paar Mal um, bevor du opferst. Und du solltest nicht ein Lamm oder ein Tier opfern, das Fehler hat. Weißt du, so ein krüppeliges, verkümmertes Tier, das kannst du Gott leicht opfern. Er sagt, bist froh, dass der weg ist aus dem Stall. Aber ein fehlerfreies, fehlerloses Lamm oder Tier zu opfern, das ist ein Opfer. Das Beste zu opfern. So, nebenbei. Es gibt also Opfer, die sind, bleiben leer, ohne Erfolg, ohne Segen und bewirken sogar noch das Gegenteil. Weißt du, Gott will geistliche Opfer haben. Nicht fleischliche Opfer, nicht menschliche Opfer, sondern geistliche Opfer, die geboren sind aus dem Heiligen Geist. Und ich denke nur an Abraham, und ich komme jetzt ein bisschen langsam zum Thema. Abraham hatte zwei Söhne, Ismael und Isaac. Der eine war aus dem Fleisch, nach seinen Vorstellungen und so weiter, und der andere war aus dem Geist gezeugt. Ismael war ein Geschenk Gottes, Isaac war ein Geschenk Gottes. Gott wollte nicht den Ismael haben, den Erstgeborenen. Nein, er wollte das Geschenk Gottes haben. Und Geschwister, genau das ist, bring dein Opfer auf den Altar. Bring das Geschenk Gottes, die Gabe Gottes, das, was Gott dir gegeben hat, auf den Altar. Was es auch immer heißt. Er wollte nicht den Ismael, er wollte den Isaac haben, den er von Gott empfangen hat, den er im Glauben empfangen hat. Satan will nicht fleischliche Opfer haben, Satan will geistliche Opfer haben. Göttliche Opfer, das, was Gott gegeben hat. Und da wird jetzt Abraham getestet. Bist du bereit? Bist du bereit, den Isaak auf den Altar zu legen? Du hast fast 100 Jahre dafür geglaubt, dafür gebetet, dafür gekämpft, dafür gearbeitet. Oder die Israeliten, als sie auszogen aus Ägypten. Sie haben Gold und was weiß ich für Spangen und Ringe bekommen. Und was haben sie daraus gemacht? Was hat der Teufel fertiggebracht? Sie haben das goldene Kalb daraus gemacht. Weißt du, der Teufel will uns das nehmen, was wir im Glauben verdient haben, was unser Lohn ist, was unsere Anerkennung ist. Ihr habt ja als Sklaven gearbeitet, das ist ja euer Lohn. Und das opfern sie für das goldene Kalb. Der Teufel will also unseren Schweiß haben, unser Leben haben. Und Gott sagt, ich will dich entschädigen. Wenn du für mich arbeitest, ich will dich entschädigen. Und genau das, wo Gott die Israeliten entschädigt hat, genau das hat der Teufel kassiert und abgeholt. Wir opfern Gott unsere Entschädigung, das, was Gott uns belohnt hat. Und der Teufel achtet immer drauf, er möchte das kassieren, aber was auf dem Altar ist, das darf der Teufel nicht mehr berühren, das ist Gott geweiht. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Verstehst? Das ist Gott geweiht, wenn es auf dem Altar liegt. Wenn deine Träume, deine Wünsche, deine Arbeit, dein Geschäft, dein Geld, wenn es auf dem Altar liegt, ist gesegnet, darf der Arge nicht antasten. Wir sehen später in der Bibel, 1. Mose 22, lass uns bei dieser Geschichte bleiben. Der Weg nach Moria ist einer der härtesten Wege in unserem Pilgerlauf überhaupt. Einer der schwersten Wege, dass wir plötzlich sagt der Herr Abraham, den Sohn, den du lieb hast, opfere mir. Moria heißt, der Herr wird es ersehen. Und das heißt also, der Herr wird es zeigen, der Herr wird dich anerkennen, der Herr wird dich segnen. Und Gott hat den Abraham mächtig gesegnet, als er bereit war, Isaak auf den Altar zu legen. Und dieser arme Isaak, guck mal, der hat sogar nicht mal widersprochen, mach mit mir, Papa, was du willst. Wenn Gott es dir gesagt hat, dann mach es. Dann weihe mich dem Herrn. Und später, auf diesem Gebirge, wo Gott ihm gezeigt hat, steht der Tempel Gottes, das Haus Gottes, wo dann die Juden zurückkommen und Gott anbeten, 2. Chroniker 3, Vers 1, das war der Tempel Salomos. Dort auf dem Berg, Gott hat diesen Ort erwählt. Abraham konnte sich nicht aussuchen, ja, ich werde auf dem Karmel, das ist der höchste Berg im gelobten Land, opfern, oder werde dort und dort Gott mein Sohn opfern. Nein, in Moria, das selbst, dort, wo Gott später nachher die Weltgeschichte und Heilsgeschichte offenbaren wollte. Moria ist der Weg, wie Gott aus unserem Leben sich später eine Wohnstadt macht, einen Tempel macht, ein Zuhause macht. Er zeigt uns, ich kann mir nicht raussuchen, wo ich Gott opfern oder wo ich diene. Ich muss mir vom Herrn zeigen, wo ist mein Platz, wo ich diene, wo ich mein Leben opfere, wo ich meine Zeit verbringe, wo ich mein Geld investiere, wo ich meine Kraft investiere. Wo Gott muss mir zeigen, und dann bin ich richtig. Weißt du, Abraham erlebt die Gegenwart Gottes, als er bereit ist, das zu tun, was Gott ihm sagt. Was auch immer ist und wie das alles zusammenhängt, das lasse ich dahingestellt. Ich predige nicht heute über die anderen Hintergründe, sondern ich möchte nur zeigen, opfere Gott deinen Isaak. Dein Glaube, deine Gabe ist erst echt, wenn deine Gabe problemlos auf dem Altar liegt. und wo du dann niemanden mitnimmst. Und es ist interessant bei dieser Geschichte. Und dann sagt er den Knechten, ihr bleibt hier. Ich und mein Sohn, wir gehen dort rauf und wir beten den Herrn an. Ja, wo ist das Opfertier? Spielt keine Rolle. Gott wird schon das Opfertier finden. Und einen Weg finden. Wir müssen unsere Glaubensprüfungen bestehen. Nach deiner Bekehrung fangen die Prüfungen an. Alles, was Gott dir gab, das wird erschüttert, in Frage gestellt. Nach deiner Bekehrung kommt die Bewährung. Da kommt diese Bewährung. Du hast jetzt deinen Isaak und jetzt musst du dich bewähren. Da sind Glaubensproben angesagt, ob man Gott wirklich gehorcht, ob man wirklich begriffen hat, um was es geht. Wie man mit seinen Talenten umgeht, mit seinen Kräften, mit seinen Finanzen, mit seinem Schicksal. Wir alle machen schwierige Zeiten in unserem Leben durch. Weißt du, das christliche Leben ist kein Schlaraffenland. Wer das glaubt, der ist auf dem Holzweg. Wie gehen wir um mit natürlichen Krisen, die Gott in unserem Leben erlaubt? Mit alltäglichen Sorgen, mit Spannungen, mit Hindernissen? Wie gehen wir mit Kritik um? Legen wir diese Sachen auf den Altar und sagen, Herr, das gehört dir. Du hast mir das gegeben. Der Herr hat es genommen, der Herr hat es gegeben. Der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist, was Hiob gelernt hat. Nach der Bekehrung fängt es an. Vor der Bekehrung läuft dein Leben weiter wie bisher. Weißt du, wie gehst du um mit Beleidigungen? Wie gehst du um mit Spott? Wie gehst du um mit Verfolgung? Wir haben jetzt Frieden zur Zeit in unserem Land, aber wie lange, fragt sich nur. Wie lange? Und es kann sein, dass man plötzlich fliehen muss, dass man plötzlich alles hin zurücklassen muss und dass man um das nackte Leben rennen will. Und da muss man beten, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat und im Winter. Dass man so wenig Schrammen wie nur möglich bekommt. Wie gehen um wir mit anderen Menschen, mit anderen Geschwistern oder Freunden, Nachbarn, was auch immer ist. Weißt du, und da kommen die seelischen und geistlichen Prüfungen auf unser Leben zu und auf dem Altar liegen. Das, Gott, du hast doch mir doch den Mann, die Frau gegeben, du hast mir die Kinder gegeben. Und weißt du, dass eines der wichtigsten Dinge im christlichen Leben ist, dass man seine Kinder Gott weiht, dass man sie Gott übergibt. Dass man sagt, Gott, das ist jetzt, du hast es uns gegeben, das Kind, wir haben das geboren, wir haben das zur Welt gebracht, aber das ist nicht mehr unser Kind. Und wenn du was von deinem Kind dann nachher willst, musst du über den lieben Gott zu deinem Kind gehen. Oder Partner, oder was auch immer ist. Oder unser persönliches Leben. Prüfung. Weißt du, Gott prüft uns, hast du das Wort, hast du mich richtig verstanden? Verstehst du mich richtig? Nimmst du mich richtig wahr? Weißt du, oft werden wir gefragt, und dann, jetzt opfere dein Isaak. Verstehst du, eigentlich ist es ein Frevel, was Abraham hier tut und tun sollte. Opfere mir deinen Isaak. Ja, ist das wirklich der Herr? Hat der Herr wirklich zu mir so gesagt? Will er das wirklich tatsächlich, dass ich das und dies Gott opfere? Gott will, dass du dein ganzes Leben ihm gibst. Mit Haut und Haaren. Deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Dass du alles in seine Hand legst. Hier bin ich ja. Das ist so ein Gebet in der Bibel, was Menschen manchmal sprechen. Weißt du, Gott will sehen, ob du mit deinem ehrlichen Herzen ihm dienst. Weißt du, alles geht gut, mein Isaak gedeiht, entwickelt sich, kriegt eine tolle Frau und was weiß ich, lernt einen neuen Beruf und macht eine steile Karriere. Das ist wunderbar. Aber jetzt opfere mir dein Isaak, für den du gebetet, geglaubt, gehofft hast. Opfere mir den Isaak. Weißt du, Gott will sehen, ob du auch Ja oder Nein sagen kannst. Das will er sehen. Ob du mit dem Bösen fertig wirst oder nicht. Wie sind deine Reaktionen? Das mache ich nachher am Mittwoch, nächste Woche weiter. Weißt du, ob du ihn wirklich liebst von ganzem Herzen, aus allen Kräften, aus allen Gemüten. Dass du sagst, mir ist doch Schnuppe, mir ist doch egal, mit Isaak oder ohne Isaak, ich liebe dich trotzdem, Herr. Und wenn mein Erbe kriegt, ist mir auch egal, dann ist der Eliezer noch da, der kann auch weiter wirtschaften. Und irgendjemand wird mein Erbe verwalten und irgendjemand wird mich unter die Erde bringen. Das ist mir vollkommen egal. Aber weißt du, Gott will sehen, dass uns eigentlich nur er das Wichtigste ist und alles andere Schnuppe. Und deshalb prüft er uns. Er will nicht unser Opfer haben, er braucht nicht unseren Isaak und er braucht nicht unser Geld, aber er will unser Herz sehen. Gib mir dein Herz. Weißt du, ist ja so schön, Jesus, nimm du mein Herz. Komm, Herr Jesus, wohne in meinem Herzen, ich bin klein, ich bin rein und soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das spricht sich so leicht. Aber dann kommt es so weit, wo der Herr dann in unser Herz einziehen möchte. Gott will sehen, aus was für Material wir sind ob wir Stroh oder Gold sind, ob wir schnell verbrennen, verpuffen oder ob wir die Feuerprüfungen bestehen. Ich will euch mit Geist und Feuer taufen. Den Heiligen Geist wollen sie alle haben, aber die Feuertaufe, vor der laufen sie alle weg. Aber genau das ist es, was Isaac und Abraham hier durchmachen. Die Feuertaufe. Bist du bereit? Gott will sehen, wie unsere Beziehung zu ihm ist. Ob wir ihn lieben, nur wegen den Gaben, nur wegen dem Isaac, nur wegen dem Segen, nur wegen dem Geld, nur wegen der Gesundheit, nur wegen der und dem und dem. Jesus sagt zu Petrus, Satan begehrt euch, er wird euch schütteln, er wird versuchen, euch den Glauben zu rauben. Und das passiert nach unserer Bekehrung. Andere gehen durch lange Wüstenstrecken, da passiert nichts. Da ist nichts zu machen. Kannst du sagen, mein Gott, ich habe Frieden im Herzen. Und das ist mir das Allerwichtigste, der Friede im Herzen. Egal wie jetzt aussieht, wo ich wohne, was mit mir passiert. Petrus hat die ganze Nacht gefischt, der war trotzdem glücklich. Ja, wir haben die ganze Nacht gefischt, er war ehrlich, wir haben nichts gefangen, keinen Erfolg gehabt. Und dann sagt der Herr erst weiter, er hat gefischt, er hat sich nicht aufgegeben. Und der Herr zeigt ihm nachher den Weg weiter. Abraham muss seinen Isaac opfern. Das war eine ganz harte Glaubensprobe. Ich kann mir nicht vorstellen, gibt es noch Schwereres als das? Stell dir mal vor, der fragt und sagt, opfere deinen Beruf, dein sicheres Einkommen, opfere deine Zeit, opfere deine Fähigkeiten, opfere dies und jenes. Weißt du, viele Leute machen Extremprüfungen durch und erleben keine großen Segnungen, keine großen Wunder oder keine großen Durchbrüche. Weißt du, die hören die Stimme Gottes nicht mehr. Weißt du, sie haben sich Gott aufgeopfert, in welcher Form auch immer. Gott sieht, mit was für ein Herzen du ihn dienst. Er prüft das Herz, wie belastbar du bist. Deshalb prüft er uns. Er sieht manchmal aus, wir sind verflucht, verwünscht. Der Teufel ist hinter uns her. Weißt du, so sieht das manchmal aus. Als Christ, du willst Jesus lieben, dienst Jesus und hinter dir, du hast nichts wie Trouble. Wie Probleme, wie Schwierigkeiten hinter dir. Ja, da bricht alles zusammen, schlägt alles über dir zusammen. Dann fragst du dich, Gott, bist du noch fair? Jesus sagt zu Thomas, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Weißt du, das ist leicht gesagt, aber schwer zum Durchmachen. Das ist nicht so einfach. Und du weißt es, was das Leben wirklich ist, wie das wirklich geht. Das Wissen reicht aber nicht aus. Mit Wissen kommen wir nicht weit. Gott prüft Herz und Nieren. Nicht nur die Herzen, sondern auch die Nieren. Wie ist dein Gefühl? Wie fühlst du? Kannst du den Isaac wirklich dort binden und dort hinlegen? Du sagst, ich kann das mir nicht leisten. Weißt du, Gott nimmt uns sehr ernst. Jedes Wort, das du sagst. Deshalb rede nicht zu viel. Versprich dem lieben Gott nicht zu viel. Weißt du, viele Leute stehen am Altar und sagen, oh Gott, wenn du mich liebst, wenn du mich heilst, wenn du das tust und so weiter, ich mache das und das und jenes und es passiert nichts. Und Gott testet, liebst du mich trotzdem noch, auch wenn ich dich nicht heile, wenn ich dich sogar sterben lasse, liebst du mich trotzdem? Weißt du, die Glaubensproben. Du musst dich einfach lernen, sich genügen zu lassen. Naja, der Herr will's. Dein Wille geschehe. Sich auf Gott zu verlassen, Gott alles zu überlassen und zufrieden zu sein, was er macht, dein Wille geschehe. Weißt du, du sagst, ja, aber das ist doch nicht das christliche Leben, das wir hier im Westen leben. Du musst lernen, auch mal die andere Seite des Lebens kennenlernen. Ich predige, ich diene Gott, ich arbeite für Gott. So, ob was passiert oder nicht passiert. Ob da nur 2 zuhören oder 20 zuhören oder 200 oder 2000 zuhören, spielt keine Rolle. Oder 20.000. Weißt du, das spielt keine Rolle. Dienen wir wirklich Gott von Herzen? Und ich habe eines festgestellt, als ich als junger Pastor gepredigt habe, manchmal habe ich nur 2 Leute gehabt. 2 Leute im Gottesdienst. Weißt du, für 20 Leute ein Problem zu finden, das finde ich schon irgendwo, aber für 2... Das ist also nicht einfach. Und gerade das Reden Gottes rüberbringen zu zweit. Aber Gott testet. Kannst du kleinen Kindern das Evangelium bringen? Weißt du, viele möchten groß predigen, aber die können kleinen Kindern nicht mal so Babys das Evangelium nahebringen. Wer einem kleinen Kind das Evangelium predigen kann, der kann auch Erwachsenen das Evangelium predigen. Aber Gott prüft uns manchmal. Kannst du auch Babysitter machen? Und vielleicht fängt dein Dienst vielleicht mit Babysitter an. Weißt du, es ist nicht einfach, auszusitzen, zu warten, Geduld zu üben, einfach sich nicht aufzuregen, weißt du, vergessen zu werden vom lieben Gott. Denk an Josef in Ägypten, vergessen im Gefängnis. Keiner denkt mehr an diesen Jungen, übersehen zu werden, nicht gefragt zu werden. Das ist die Prüfung. Und dann legst du deine ganzen Träume, deine Visionen, deine Gesichter auf dem Altar. Und Herr, du weißt alles. Ich hab's geträumt. Ich hab's von dir empfangen. Ich weiß, dass es von dir war. Und auch jetzt, wenn jetzt nicht in Erfüllung geht, nun, ist nicht mein Problem. Du hast es gegeben. Und wenn du das nicht jetzt erfüllst, ich überlasse es dir. Und dann sitzt der Josef im Gefängnis und betet weiter, prophezeit weiter. Er hat nicht aufgehört zu prophezeien, dann prophezeit er dem Bäcker und dem Mundschenk sein Schicksal. Er prüft, ob wir loslassen. Und er prüft uns, wie zum Beispiel, wie wir uns mit Verluste abfinden und wie wir damit auskommen. Wenn man zum Beispiel die Arbeit verliert, wenn es bei einem eingebrochen wird. Ja, ich habe gedacht, Gott beschützt und Gott bewacht mich, aber bei mir bricht ein. Und du weißt was, wenn bei dir eingebrochen ist, da denkst du, du bist besudelt, beschmutzt und bedreckt. Das ist ja furchtbar, das eingebrochen ist. Und du bist aber ein Kind Gottes, liebst den Heiland. Und wo ist der Schutz Gottes geblieben? Oder dein Vermögen geht verloren oder verlierst durch einen Unfall irgendetwas, das Liebste, die Freunde. Oder hast nur Leerlauf in deinem Leben. Nun fragst du dich, mein Gott, warum? Auf dem Altar die Wünsche liegen lassen. Wisse, Gott wird dich entschädigen auf seine Art und Weise. Und Gott wird dich entschädigen auf seine Art und Weise. In meiner Bibel heißt es, er wird die Jahre erstatten, die die Heuschrecken gefressen haben. Er wird die Jahre erstatten in deinem Leben. Du denkst, hast umsonst gelebt, umsonst gearbeitet, umsonst gekämpft, umsonst gebetet, umsonst Zeugnis gegeben, umsonst missioniert, umsonst dich für Gott aufgeopfert und verzehrt. Er wird dich entschädigen. Der Glaube wird geprüft. Und weißt du, wo er geprüft wird? Wenn man krank wird. Wenn keine Medizin mehr hilft. Wenn niemand mehr weiß, was du genau hast. Oder wenn du schon so viel hast, dass man dir überhaupt nicht mehr helfen kann. Da wird dein Glaube geprüft. Wie finde ich mich damit ab? Kann ich sagen, mein Leben ist in der Hand Gottes. Niemand und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens. Ich möchte nämlich eine ganz andere Seite mal anschneiden und ankündigen. Weißt du, wie meistere ich meine schwierigen Lebenssituationen? Denke ich wie Hiob? Weißt du, da kommen die Menschen mit menschlichen Ratschlägen und das seine ganzen Freunde, die beraten ihn da. Und was macht Hiob? Der schweigt. Der schweigt. Der Hiob schweigt mit. Die bringen da so große Not. Weißt du, und das ist, oft sind unsere Freunde, unsere lieben Geschwister, eine große Last und Belastung. Hättest du mir geglaubt. Und was du befürchtet hast, das hat dich getroffen. Du kannst doch das nicht glauben und du glaubst Gott nicht richtig. Würdest du Gott richtig vertrauen, da würde es nur alles gebuttert und geschmiert laufen. Du kannst nicht Vision näher leben, lebst nicht prophetisch. Weißt du, da kommen die Charismatiker dann mit ihren Krankheiten. Diese Hirngespinste, stell dir vor, kannst dich so vorstellen, was du willst, und es kommt doch anders. Du musst deine Wünsche auf dem Altar legen, deine Vorstellungen auf dem Altar legen. Herr, ich glaube das, dass du das kannst, aber mach du das. Und ich möchte euch etwas sagen. Es ist leicht, sich Visionen zu haben, Träume zu haben, Gesichter zu haben, aber dann diese zu realisieren, das ist eine ganz andere Sache, ganz anderes Kapitel, ganz andere Seite. Kannst du Gott trotzdem vertrauen? Oder hörst du, was deine Frau da sagt? Sag doch deinem Gott ab, Hiob. Das hat doch keinen Wert. Bei Glaubensprüfungen geht es darum, ob du mit Gott weiter verbunden bist, ob du weiter ihn liebst, ob du weiter an ihn glaubst. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt alle Dinge. Das ist, wie der Glaube sich bewährt. Ich habe heute Morgen noch nachgedacht, wie soll ich diese ganze Geschichte abrunden und zu einem guten Schluss bringen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, euch gebührt nicht Tag und Stunde zu erfahren, wann ich das Reich Israel und das aufrichte. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und weißt du, was für mich der Glaube bedeutet? Ich empfange die Kraft des Heiligen Geistes, dass ich die schwierigen Situationen trotzdem tragen kann. Die liegen auf dem Altar. Ich weiß, das sind von Gott. Gott hat mir den Isaak gegeben. Das ist alles verheißen. Aber es ist vieles anderes gegeben. Ich kann das ertragen. Der Glaube ist nicht, dass es jetzt Heilung geschieht. Da steht nicht, ihr werdet Wunder und Zeichen sehen und Heilung sehen und Befreiung erleben und. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist ganz was anderes. Du kannst damit leben, damit auskommen. Du hast genug Potenzial in dir, genug Energie in dir, dass du diese Sache tragen kannst. Und du traust Gott weiter zu. Gott hat es gegeben und Gott wird es vollenden. Und wenn ich das nicht in diesem Leben bekomme, Geschwister, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe viele Dinge, die ich in diesem Leben nicht bekomme und nicht bekommen habe und nicht bekommen werde wahrscheinlich. Aber ich habe Träume. Ich habe große Träume. Und ich weiß, mein Erlöser lebt. Halleluja. Und eines Tages, ich werde in den goldenen Gassen gehen. Da werde ich nicht diese alten, schlechten Straßen, ungepflasterten Straßen, Feldwege fahren. Nein, ich werde goldene Straßen passieren. Das wird passieren. Traust du Gott zu, dass er trotzdem, trotz der schweren Zeit, dich durchbringt, dich trotzdem festhält, trotzdem dich nicht aufgibt, trotzdem zu dir steht, trotz den Schwierigkeiten. Das ist ein Kapitel, das man lernen muss, eine Lektion, das man lernen muss. Das lernt man nicht in der Volksschule, das lernt man nachher im Gymnasium. Im Gymnasium Gottes. Und wenn du jetzt solche schwierige Sachen durchmachst, dann wisse, du bist nicht mehr in der ersten Klasse. Da geht's nur ums Alphabet. Und einmal eins vielleicht noch. Bist du sicher und überzeugt und gewiss, dass diese Dinge, weißt du, was Gott zugelassen hat und dir versprochen hat und dir nicht passiert sind, dass er diese Dinge wieder zurückbringen wird. Er sagt, ich will wieder erstatten. Alles, was der Teufel dir geklaut hat, wird dir wieder zurückgegeben und zwar hundertfältig. Hundertfältig. Freu dich. Weißt du, und niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Dafür ist die Kraft Gottes da. Bist du richtig in Gott verankert, verwurzelt, du wirst geprüft. Weißt du, glaubst du wirklich von ganzem Herzen? Und Abraham glaubte an die Auferstehung. Schon, das ist der erste große Glaube. Er wusste, wenn ich selbst den Esau die Gurgel durchschneide und den Opfer, der verblutet, er wird auferweckt werden. Wie auch immer. Er wird auferweckt werden. Gott kann's. Gott kann's. Und das hat ihm Kraft gegeben. Und der Glaube an Gott gibt uns Kraft. Der Gerechte ist wie ein Palmbaum, steht in der Bibel. Typisch für so eine Palme, die kann sich biegen beim Orkan und beim Zyklon und was der Sturm auch auf welcher ist. Die Palme biegt sich bis fast zu Boden, aber der Sturm ist vorbei und die steht wieder und breitet ihre Blätter aus. Und Christen sollten solche Palmbäume sein, Tiefwurzler. Und wir wissen aus der Biologie und so weiter, dass manche Palmen bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln haben. Christen, wie tief sind unsere Wurzeln im Herrn? Wie tief sind wir im Herrn verwurzelt? Und die Altäre sind dazu da, dass wir im Herrn verwurzelt werden und im Herrn Wurzel schlagen. Und deshalb muss der Herr manchmal durch Krisen und Tiefen mit uns gehen. Weißt du, andere werden dich nicht verstehen, die werden nur Kopfschütteln und sagen, wie kannst du? Gib doch alles auf. Lauf weg. Psalm 34, Vers 20. Der Gerechte muss viel erleiden. Aber aus allem hilft ihm der Herr. Der Gerechte muss viel erleiden. Bist du ein Gerechter? Dann wird es dir nicht gut gehen. Du musst viel erleiden. Aber aus dem allem hilft dir der Herr. Vers 19 vom Psalm 34. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Die fix und fertig sind, die erledigt sind, die am Ende sind. Niemand weiß, wie viel Tränen du weinst im Verborgenen. Weißt du, da außen bist frisch, munter und so weiter, aber was im Verborgenen alles so passiert, wie viel ernsthafte, treue Christen, engagierte Gläubige und so weiter müssen Glaubensprüfungen bestehen, sie bewähren, das siehst du nicht. Weißt du, das sieht man vielen Leuten nicht an, was du alles durchmachst. Du sagst, warum guckst du so verbittert? Warum guckst du so ernst? Warum kannst du nicht lächeln? Warum bist du so immer so steif und stur? Wir fragen uns vielleicht manchmal, warum ist ein Mensch so und so und so? Überleg einmal, was so ein Gläubiger manchmal durchmachen muss. Der ist abgehärtet, abgebrüht. Der ist fertig. Und wir haben hier nicht viel zu lachen, aber wenn wir zum Himmel eingehen, ins Reich Gottes, dann wird unser Mund voll Lachens sein. Halleluja. Und hier kannst du nicht einmal grinsen. Nicht mal das ist du bist in der Lage. Du versuchst fröhlich zu sein. Wie heißt es von den Juden in Babylon? Man zwang uns, Zionslieder zu singen. Sing doch, fröhlicher. Klatscht in die Hände, tanzt, jubelt. Aber uns war das gar nicht zumute. Und vielleicht ist dir manchmal nicht zumute zu singen, aber du tust es trotzdem und sagst, danke Jesus, weißt du, ich danke für die Sachen, die ich noch gar nicht habe und die noch gar nicht passiert sind, diesen auf dem Altar legen sie, ich habe es dir abgegeben, so wie dieses Ehepaar gedankt hat, für die 10 Minuten im Gefängnis zusammen zu sein, fassen sich an der Hand, beten und sagen, Gott, ich danke dir für die 10 Minuten, das war wunderbar, meine Frau zu drücken und dann, aber ich danke und ich lege dir die 2 andere Tage, die mir auch noch zustehen, lege auf den Altar. Weißt du, wir müssen Glaubensproben bestehen. Keiner weiß es, was der Einzelne so durchmacht. Und hier sind manchmal Mitchristen unverschämt, so wie beim Hiob unverschämt, und sie sagen, ja, weißt du, du stehst nicht, in deinem Leben muss eine Sünde sein. Du bist okkult belastet, deine Ahnen. Und dann fängt man an, da zu grübeln und zu suchen, wo ist da jetzt was passiert. Hör doch auf mit der ganzen Sucherei. Suche den Herrn und du wirst leben. Suche den Herrn. Verstehe Gott. Und manchmal verstehst du den nicht einmal. Und deine Freunde, vor allem deine Geschwister, deine lieben Geschwister, so diese Weisen da, die den Hiob besuchten, die haben ihm so zugesetzt. Sie wollten ja immer helfen. Weißt du, sie haben keine falschen Absichten gehabt. Weißt du, oft haben Geschwister keine falschen Absichten. Sie wollen helfen, aber die schaden deiner Seele mehr, als wenn sie nützen würden. Die machen dich so moralisch fertig, heulen mit dir mit. Dann musst du mitheulen, obwohl du sagst, mir reicht schon, was ich weine und was ich durchmache. Aber die bewegen diese ganzen Klageweiber, bewegen dich noch mehr zum Heulen und noch mehr zum Trauern. Jetzt musst du deine Glaubensprobe selbst bestehen uns allein. Du musst deinen Altar, deinen Herrgottswinkel haben. Irgendeine Ecke, wo du zu Gott gehst und mit Gott betest. Abraham ließ die Knechte zurück. Da kannst du niemand mitnehmen, brauchst niemand mitnehmen. Argument. Und das Schöne dabei ist, beim Hiob zu sehen, er argumentiert gar nicht mit seinen Freunden. Antwortet nicht. Weißt, erst dann, als die fertig bin, ihren Pulver verschossen haben, dann Gott sagt, bete für sie. Bete für sie. Argumentiere nicht mit Menschen, die machen dich nur fertig. Bete für sie. Und dann bestehst du deine Glaubensprobe. Ignorieren. Weißt du, das ist die stärkste Waffe, ignorieren. Es ist nicht Vogelstrauß-Politik oder Kopf in den Sand zu stecken oder weglaufen. Nein, ignorieren ist, auf die Dummheit der Leute gar nicht reagieren. Lass die machen. Weißt du, gar nicht drauf eingehen. So wie Hiob. Schwätz nur, wenn du fertig bist, kommt der Nächste. Und wenn der Nächste fertig ist, kommt der Übernächste. Lass doch die reden. Und wenn sie nachher den Pulver verschossen haben, dann werde ich beten. Und Gott wendete sein Schicksal vom Hiob, als er anfing, für seine Freunde zu beten. Als sie fertig waren. Vorher hat er nicht gebetet und vorher hätte das Gebet auch nichts genützt. Ignorieren heißt kein Öl ins Feuer gießen. Ignorieren, das ist einfach ruhig bleiben. Ja, redet nur. Ihr habt keine Ahnung von dem, was wirklich los ist. Redet nur. Weißt du, sich gar nicht belasten lassen, das ist ignorieren. Diese Dinge nicht zu Herzen zu nehmen. Die kommen, die werden angetragen und sagt, gut, ich habe einen großen Papierkorb, das gehört da rein. Wie besteht man Glaubensproben? Ganz schnell noch. Zuerst einmal mein Alltag. Mein Alltag muss in den Händen Gottes liegen. Alles, was ich bin, alles, was ich kann, alles, was ich nicht kann, was ich nicht bin, muss in der Hand Gottes liegen. Mich damit nicht beschweren und belasten. Zuerst muss das Reich Gottes an erster Stelle stehen, dein Reich komme. Und dann wird alles andere zufallen. Das Reich Gottes muss an erster Stelle stehen. Und wenn du das Schwerste verkraftest, das Schwerste, das Unmöglichste, dann hast du alles andere auch verkraftet. Und deshalb fang bei dem Schwersten an. Bei dem Unmöglichsten, mit den Schwierigkeiten. Und Schwierigkeiten wollen, dass du sie fütterst. Dass du sie fütterst. Dass du ihnen Recht gibst, dass du ihnen ein Opfer bringst. Ja, das stimmt, das war, das gesagt, also, ja, das ist so. Und dann verteidigst und kämpfst und so weiter und nimmst sie ernst und dann fangen sie an, dich zu bestimmen. Du solltest keine Diskussion mit deinen Schwierigkeiten eingehen. Keine Diskussion. Lass es. Lass deine Schwierigkeiten aushungern. Irgendwann geben sie den Geist auf. Weißt, verausgabe dich nicht für die Dinge, die dir sowieso nichts bringen, die ganze Zeit. Befreie dich von ihnen. Vergöttere sie nicht. Weißt du, und deshalb ist es, warum Gott uns erlöst, warum er den Isaak will. Er will, dass wir nichts und niemand in dieser Welt vergöttern. Vergöttern heißt ernst nehmen, wichtig nehmen, groß machen. Nein, gar nicht vergöttern. Gott will, dass wir gar nicht auf sie reagieren. Stürme, die gestalten unser Leben. Sag danke, Herr, für die Stürme. Wunderbar. Ach, jetzt segeln wir so richtig los. Jesaja 54, Vers 17. Sei getrost. Heißt es dort, sei getrost. Keine Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat, wird gegen dich Erfolg haben und nie etwas ausrichten. Keine Waffe. Sei getrost, du sollst getrost sein. Oh, jetzt kommt Wind wieder auf, Stürme. Aber du weißt, Jesus ist im Boot. Jesus ist im Boot. Lass die Stürme kommen. Gott ist bei uns. Auch in dunklen Stunden, in schweren Zeiten. Ich möchte dich ermutigen, du Bruder, Schwester. Ich möchte dich ermutigen. Jesus ist ein Teil von dir und ein Teil von mir. Er leidet mit, genauso wie du und ich. Jesus ist in mir. Deshalb, mach nicht so dramatisch. Herr, siehst du nicht, wir verderben? Das ist Gott alles anheimstellen und Gott alles überlassen und Gott streiten lassen. Ja, die Ägypter sind schon hinter mir und die Berge links und rechts, wo sollen wir gehen? Das Meer vor uns, wir haben keinen Ausweg mehr. Wir sind in einer auswegslosen Situation. Und weißt du, was der liebe Gott sagt? Still sein, still sein, still sein. Du glaubst gar nicht, was im Stillsein für eine Kraft drin liegt. Still sein, plärrt nicht, betet nicht so viel. Das gehört auch dazu. Weißt du, wenn du Probleme hast und auf die Knie gehst und fängst an zu beten, wenn ich Probleme habe, ich gehe nicht auf die Knie. Ich werde vor kein Problem auf die Knie gehen. Ich beuge meine Knie nur vor Gott und nicht vor meine Probleme. Wir sollen Gott anbeten. Der Teufel kommt und sagt, fall nieder und bet mich an. Das würde ihm gefallen, dem Kerl. Aber diese Freude mache ich ihm nicht. Ich bete Gott an und diene dem Herrn trotzdem weiter. Trotzdem weiter. Weil Jesus in mir ist. Du sollst den Herrn anbeten und ihm allein dienen. Viele vergessen so schnell, wer und was sie in Christus sind. Und darum werden sie so schnell schwach, mutlos und geben so schnell auf oder kommen vom Kurs ab oder halten nicht durch. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und weitermachen. Und solange du dich auf Jesus berufst, bist du stark und unüberwindbar. Und da bestehst du alle Glaubensproben. Egal, der Teufel wird deinen Körper angreifen, der wird dich aushungern lassen, er wird versuchen, was machst du, wenn du Hunger hast? Wirst du dieses Gemüse essen? Wirst du das essen? Wirst du dich da bewegen und sowas? Oder wirst du die Steine zu Brot werden lassen? Was wirst du machen? Weißt du, Jesus hungerte. Deine Versuchung, und das sind Glaubensproben, was machst du? Oh, wir gehen zu den Philistern, die Philister haben noch Brot. Oder Ägypter, was auch immer ist. Der Teufel versucht einfach, dich zu entmutigen. Er greift immer wieder das, was du im Glauben festhältst. Was du glaubst, festhalten zu können. Und wenn du glaubst, das hat Gott mir gegeben, das kann er mir doch nicht nehmen. Nein, er will das nicht nehmen. Er will sehen, dass du ihm freiwillig gibst. Hier hast du, Herr, deine Bibel hast mir gegeben. Nimm deine Bibel wieder zurück. Weißt du, deine Gabe auf dem Altar, sie gehört Gott. Glaubensproben bestehst du, wenn du dich Gott auslieferst und sagst, egal was mit mir passiert, ich bin in seiner Hand. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Du ergibst dich Gott und du übergibst dich Gott. Weißt du, du musst nicht mehr zurückholen. Der Teufel darf es nicht zurückholen, auch du nicht mehr. Es gehört dem Herrn. Jemand hat mal eine Spende gegeben und nach Weile kam er und sagte, du, ich möchte die Spende wieder zurückhaben. Aber habe ich gesagt, ja, hast du eine Spendenbescheinigung oder hast du eine Quittung? Was ist eine Tüte oder wo war das? Na, das habe ich im Opfer reingeschmissen. Das kann ja jeder kommen. Ich habe im Opfer was reingeschmissen. Ich will mein Opfer wieder zurückhaben. So was gibt es. Schon erlebt. Ich will meine Spende wieder zurückhaben. Ich habe gesagt, das geht nicht. Da brauchst du eine Quittung. Dann wir geben dir deine Spende zurück. Du kannst die Spende gerne haben. Aber bitte hast du eine Quittung dafür. So sind wir gerne, so sind wir Menschen. Wir opfern dem Herrn und denken, wir haben es im Glauben getan und nachher wollen wir wieder zurückhaben. Weißt du, was Gott ausgeliefert ist? Und nur ausgelieferte Menschen gewinnen die Schlacht, gewinnen den Segen Gottes. In 1. Chroniker Kapitel 29, Vers 17. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und die Aufrichtigen sind dir angenehm. Ich weiß, dass du das Herz prüfst. Vielleicht hast du es bis jetzt noch nicht gewusst, aber jetzt sage ich es dir, der Herr prüft unser Herz. Wisse das. Nicht dein Kopf, ob du alles verstanden hast. Du musst nicht alles verstehen. Wo ist das Holz? Wo ist das Feuer? Wo ist das Opfer? Du musst nicht alles begreifen. Und da lese ich weiter. Und darum habe ich das alles aus dem aufrichtigen Herzen freiwillig gegeben, sagt der Salomo zum Bau des Tempels. Und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, alles freiwillig gegeben hat. Gott sieht das Herz, ob du freiwillig gibst oder unter Zwang. Ich habe in Hamburg mal einen Gottesdienst gehalten und da kommt ein älterer Ostpreuße auf mich zu, weil ich auch aus Ostpreußen komme, kommt auf mich zu und sagt, Bruder Matutis, weißt du was, war ein Großgrundbesitzer, wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich dem lieben Gott viel mehr gegeben. Und dann kam der Russe und hat uns alles weggenommen. Wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich dem Herrn viel mehr gegeben. Denn dann weiß ich, das liegt in guten Händen. Was du Gott abgibst, das liegt in guten Händen. Und sonst nimmt der Russe oder der Amerikaner oder das Finanzamt oder sonst noch jemand. Darum, freiwillig haben sie das gegeben. Abraham opferte den Isaak freiwillig. Ich kann diese Nacht oder die Nächte, nicht nur eine Nacht, bestimmt Wochen, die dann kamen, du sollst Isaak opfern, du sollst Isaak opfern. Nein, Herr, du weißt, du verstehst mich, du kennst mich und so weiter. Du weißt, ich liebe dich, aber kannst du nicht was anderes verlangen? Kannst du nicht einen Ochsen verlangen von mir oder 1000 Ochsen? Opfer mir den Isaak. Erstaunlich ist auch die Ergebung des Isaaks. Und hier sieht man auch Züge von Golgatha, von Jesus. Jesus hat sich freiwillig geopfert. Keiner hat ihn gezwungen. Niemand nimmt das Leben von mir. Ich gebe es freiwillig. Niemand. Ich gebe es freiwillig. Das Opfer, was kann das sein? Das ist dein Ich, dein Ego, dein Stolz, deine Ehre, dein Leben, deine Geistlichkeit, deine Gesundheit. Kann so vieles sein. Bist du bereit, es auf dem Altar zu legen? Lass dich nicht abhalten, nach Moria zu gehen, auch wenn es noch so schwer ist. Ich kann mir vorstellen, der ist gar nicht so schnell gelaufen nach Moria, denn er wusste, es ist ein ganz schwerer Weg. Wenn du in schwere Wege gehst, gehst nicht so schnell. Fehl dir die richtige Motivation, aber du liebst den Herrn. Nach Moria war Abraham nicht mehr derselbe. Und Brüder und Schwestern, wenn wir unser Moria erreicht haben, unseren Altar erreicht haben und diesen Altar aufgebaut haben und der Isaak auf dem Altar liegt, dann sind wir nicht mehr dieselben. Und dann, du kennst ja dieses Bild, dann zieht es das Messer und Gott sagt, halt! Tu es nicht. Da im Gebüsch hängt ein Bock, das nimmst und opferst jetzt an Isaak statt. Das ist so ein Hinweis auf das Stellvertretungsopfer Jesu Christi. Das ist der Hintergrund der Geschichte. Aber Isaak oder Abraham war bereit, alles für Gott zu tun. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott mehr liebst als alles andere, als jeden anderen. Psalm 50, Vers 14 und 15. Opfere dem Herrn Dank, bezahle ihm dein Gelübde und dann erst rufe ihn an und dann erst wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und dann erst, und ich betone das, und dann erst, halte dein Versprechen, bleib in deinem Glauben treu, dien dem Herrn weiter, bleib auf deinem Weg, auch wenn es schwierig ist, auch wenn die Leute dich nicht verstehen, auch wenn die Hölle brodelt links und rechts, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen, sagt uns Christus. Und dann liest mal 1. Mose 26, von Vers 6 bis 16. Weißt du, da ist noch eine andere Geschichte. Jetzt muss der Isaak selber kämpfen. Jetzt ist das Opfer, muss auch kämpfen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, aber ich will nur ganz schnell streifen. Weißt du, was es bedeutet? Bring dein Opfer auf den Altar. Und jetzt ist Isaak das Opfer. Und in 1. Mose 26 ist eine Geschichte. Isaak muss selber kämpfen, wird beneidet von seinem Nachbarn von den Philistern wird beneidet. Und du kannst nichts dafür, wenn du von Leuten beneidet wirst, wenn Leute auf dich eifersüchtig sind. Du kannst nichts dafür, du bist gesegnet. Isaac war gesegnet. Die Philister sahen seine Viecher, die nehmen zu und das nimmt zu und sein, ach, der Mann hat Erfolg. Weißt du, du kannst nichts dafür, wenn du ein Liebling Gottes bist. Du kannst nichts dafür, wenn Gott dich erwählt hat. Du kannst nichts dafür, dass es dir gut geht. Du kannst nichts dafür, aber du wirst beneidet. Isaac ist beneidet worden von seinen Nachbarn. Und Isaac bringt auch Opfer jetzt auf den Altar, und zwar besondere Opfer, auf die möchte ich auch zu sprechen kommen, denn die meisten denken nicht, ich muss da irgendwas auf dem Altar legen. Nein, die sieht praktisch ganz anders aus. Hier, schau den Isaac an. Isaac konnte nichts dafür, dass er Erfolg hatte und dass er unter dem Segen Gottes stand und dass der Himmel über ihn offen war. In 1. Mose 26, 14 heißt, und er hatte Schaf und Rinderherden und eine große Dienerschaft, und darum beneideten ihn die Philister. Darum, weil Gott ihn so gesegnet hat. Und wir haben Leute in unserer Gemeinde, die werden beneidet. Und du beneidest vielleicht auch jemanden. Hör auf mit Beneiden. Das bringt dir nur Unglück und kein Segen. So, deine Feinde beneiden dich, weil ja, du kannst beten, du kannst predigen, du kannst dies, du kannst jenes. Und die Philister hatten Angst vor Isaac, weil der wird immer größer, der wird immer gesegneter, dem geht's immer besser. Und weißt du, was sie anfingen? Einen Brunnen nach dem anderen zu verstopfen. Den ersten Brunnen, den er ausgegraben hat, er hat sie ausgegraben, den haben sie verstopft. Weißt du, die haben versucht, den Segen, ihn vom Segen abzuschneiden. Den zweiten Brunnen, den dritten Brunnen, den vierten Brunnen, den fünften Brunnen, den sechsten Brunnen. Also, du hättest schon beim dritten aufgegeben und gesagt, komm, ich ziehe aus, ich wandere aus, woanders, wo ich mehr Freiheit habe und. Doch Isaac machte weiter. Seine Träume waren auf dem Altar Gottes. Und er wusste, Gott hat uns in dieses Land hineingestellt, das ist mein verheißenes Land. Und ich bleibe in diesem verheißenen Land und ich lasse mich nicht vertreiben. Ich diene Gott. Und er gräbt weiter, ein Brunnen nach dem anderen. Reg dich nicht auf, wenn du beneidet wirst. Wenn Leute eifersüchtig auf dich sind. Werde stolz. Und sag, danke Gott, danke, dass die begreifen, dass du mich segnest. Weißt du, wisse, jeder wird versuchen, jeder muss selbst seine Prüfung bestehen. Jeder wird versucht, jeder wird angefochten. Leg deine Träume auf dem Altar. Isaac hat all das Gott überlassen. Lass die Philister machen, ich mach weiter. Lass die Philister machen, ich mach weiter. Und so ging es fortlaufend. Weißt du, Isaac war der Erbe Gottes, Erbe Abrahams, und er wusste, Gott hat mir das alles gegeben und ich lasse mich nicht vertreiben hier. Ich mach weiter. Und dann grub er noch einen Brunnen aus, die Philister haben aufgegeben. Und da kam lebendiges Wasser, hatte seine Quelle gehabt und konnte nicht mehr abgeschnitten werden. Altäre sind Plätze der Weihe, wo wir Gott uns hinweihen. Und wir dürfen nicht aufgeben, auch wenn der Teufel uns das streitig macht. Und versucht alles uns anzustellen. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Kraft zum Weitermachen. Kraft zum Vertrauen. Kraft, das Schwere zu ertragen. Kraft, weiter zu graben. Weiter zu machen. Den nächsten Brunnen. Und da machst du am alten Brunnen nicht weiter. Sagt, Philister, kommt ihr. Jetzt habt ihr sogar euch selbst den Brunnen verstopft. Jetzt habt ihr euch selbst den Brunnen verstopft. Jetzt habt ihr kein Wasser. Ich kann noch graben. Ich weiß, wie man Brunnen gräbt. So. Kraft, ohne der Gabe weiterzuleben, ohne den erfüllten Traum weiterzuleben. Kraft, und das ist, ihr werdet Kraft empfangen. Und genau das ist, was ich mir wünsche, was ich euch wünsche, was ich uns allen wünsche. Wir sollen die Kraft des Heiligen Geistes haben, weiterzumachen und uns nicht unterkriegen zu lassen, von was und von wem und von wie auch immer. Bring deinen Traum auf den Altar und sag, Herr, das hast du gegeben. Wenn das heute nicht so in Erfüllung gegangen ist, wie ich geträumt habe, es wird kommen zu deiner Zeit, nicht zu meiner Zeit. Denn meine Zeit steht in deinen Händen. Du hast über mein Leben Kontrolle. Und ich sag eins, vielleicht hast du in der Jugend nichts geschafft, im Mittelalter nichts geschafft. Vielleicht kriegst du es erst im Rentenalter, dass dein Leben das anfängt. Weißt du, vielleicht als alter Omi und Opi. Und du glaubst gar nicht in Russland. Jetzt komm, lass mich nochmals kurz nach Russland streifen. Die Babuschkas, die alten Omis, die Wiege geschaukelt haben, die haben die Welt verändert. Die haben die Lieder und so weiter gesungen und den den Kindern das Evangelium weitergebracht. Die Babuschkas, die alten Omis, die jungen Frauen mussten arbeiten und die anderen haben keine Zeit gehabt, aber die Babuschkas. Und Gorbatschow hat einmal in einer, Gorbatschow, der ehemalige KPD-Vorsitzende in Russland, weißt du, der kommt aus einer Baptistenfamilie. Weißt du, und die Babuschka, seine Großmutter war das, die die Geschichten erzählt hat. Deshalb hat Gott auch ihn benutzt, um hier Glasnost und Perestroika in die Welt zu setzen. Weißt du, deshalb benutzt Gott und deshalb lebt er heute noch. Deshalb lebt er heute noch, weil Gott benutzt Menschen. Und sogar Menschen, von denen du gar nicht mal glaubst, dass die überhaupt benutzt werden, die keine Theologie studiert haben, die nicht ordiniert sind und was weiß ich, was alles. Gott benutzt Menschen, wenn man sich nur auf dem Altar legt. Und dieser Junge soll dir geweiht sein. Und da arbeitet Gott weiter. Leg deine Sorgen auf den Altar. Leg deinen Kummer auf den Altar. Leg deine Enttäuschungen auf den Altar. Leg deine Erfolge auf den Altar. Leg alles auf den Altar. Und lass Gott weiter arbeiten. Und das ist, wenn wir am Ende sind mit unserem Latein, fängt Gott an. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du weitermachst und dass du uns die Kraft des Heiligen Geistes gibst durch Jesus Christus, dass wir einfach weitermachen können, ob die Träume in Erfüllung gehen oder nicht, ob unsere Gebete erhört werden oder nicht, ob wir geheilt werden oder nicht. Ist es egal, ob wir Erfolg haben oder nicht, egal was mit unserem Leben passiert, du gibst uns die Kraft zu stehen, die Stürme auszuhalten und selbst wenn wir uns wie eine Palme bis zum Boden biegen und beugen müssen, wir werden auferstehen. Halleluja. Und du wirst den glimmenden doch nicht auslöschen und du wirst das geknickte der Rohr nicht abbrechen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du an uns arbeitest und dass du uns die Kraft des Heiligen Geistes gibst. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, das ist die Botschaft dieser Woche gewesen. Herr, es geschieht allein durch deinen Heiligen Geist. Halleluja, Halleluja. Und wenn irgendjemand hier ist, der einfach sagen möchte, ich lege mein Leben auf den Altar Gottes, du kannst hier nach vorne kommen, wenn du willst. Du kannst auf deinen Platz dich hinknien, wo du bist. Du kannst zu Gott reden und kannst sagen, weißt du, Gott schaut nicht auf das Äußere, Gott schaut auf das Herz. Bist du bereit, mit mir eine ganze Sache zu machen? Bist du bereit, mit mir den Weg zu gehen, den ich dir für dein Leben vorgeschrieben habe? Und so wie Gott mir heute in der Einleitung, als wir da gesungen haben und gebetet haben, Gott schreibt das Programm für unser Leben. Gott schreibt 1.1.2 Einleitung, Umgang, erste Stufe, zweite Stufe und so weiter, was so nacheinander passiert. Gott macht die Geschichte für unser Leben. Und nicht du und nicht ich, er macht die Geschichte. Und einfach leg Gott auf den Altar. Und du hast vielleicht Probleme, vielleicht hast du wie der Mann in der Bibel, der Hiskia, der so einen bösen Brief bekommen. Weißt du, auch die bösen Briefe, die bösen Rechnungen, die hohen Rechnungen womöglich, Stromerhöhung, Mieterhöhung und was weiß ich, bring doch diese Dinge auf den Altar und sag, lieber Gott, lies mal, das überlasse ich dir. Lies du mir die Probleme. Hilf du mir. Und wenn Gott mal gelesen hat, ich sag euch, dann vergeht Hören und Sehen. Wenn Gott gelesen hat. Und Gott hat den Brief von Hiskia gelesen, was der Sennherib da geschrieben hat. Und dann ist der Engel Gottes aufgestanden und 183.000 Mann starben in der Nacht. Wenn Gott für dich streitet, dann wirst du dich wundern. Und Gott benutzt manchmal ungläubige Menschen, die für dich streiten. Ungläubige. Schickt einen Engel. Und das war ein Engel, ein Gerichtsengel, vielleicht die Pest selber. 183.000 Leute sterben in einer Nacht. Bring deine Sachen zum Altar, dein leeren Portemonnaie. Du wirst nicht glauben. Wir haben auf der Bibelschule einen afrikanischen Bruder gehabt aus Ghana. Und das war zum ersten Mal, wo ich gesehen habe, dass die afrikanischen Geschwister richtigen biblischen Glauben haben. Dann steht er vor, kniet er sich hin und macht sein Portemonnaie auf und da ist gar nichts drin. Und sagt, lieber Gott, füll mein Portemonnaie. Ich kann mir nicht einmal Zahnpasta kaufen. Ich kann mir das nicht mehr kaufen und so weiter. Denn er war ein Student aus Afrika, hat nur für sein Studium Geld bekommen. Und was ist passiert? Ein paar Tage später kriegt er einen Umschlag aus Schwenningen oder dabei Süddeutschland. Und da sind etwa 20 D-Mark drin im Brief gewesen. Da konnte er sich wieder Zahnpasta kaufen. Und dann erzählt er ganz froh, Gott hat mein Portemonnaie gefüllt. Gott kann dein Portemonnaie füllen. Bring dein leeres Herz. Bring es auf zum Altar. Komm nach vorne, wenn du beten willst. Vielleicht kannst du ein paar Takte Musik spielen zuerst mal. Hier bist und mit ihm gehen willst und für ihn streiten willst und du willst nicht nur ihn segnen, sondern alle, die dich suchen, die dich lieb haben, die deine Erscheinung lieb haben, Herr Jesus. Du wirst Menschen begegnen, ich danke dir von ganzem Herzen. Berühre die Geschwister, berühre die Freunde, die hier beten die zum Altar kommen, die einfach ihre Knie vor dein Angesicht beugen, oh Gott. Und wir beugen unsere Knie vor dem lebendigen Gott. Wir beten dich an und nicht die Probleme. Wir beten dich an, lebendiger Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir haben dich vor Augen, Jesus, der alles kann. Halleluja, Halleluja. Und wir öffnen unsere Herzen dir.